Dann haben Sie hier beispielsweise eine halb privatliche, halb staatliche Firma wie Shanghai Security Services, die also nur in Shanghai und Stadtbereich aktiv ist, die 90.000 Mitarbeiter haben.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jörg Zitzmann und du hörst den Podcast für Schutz und Sicherheit, den Podcast für alle, die in der Sicherheitsbranche etwas erreichen wollen. Hallo, herzlichen Dank, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es ein sehr spannendes Interview aus dem Bereich der Mitte und im Anschluss dann noch Informationen zu unserem Gewinnspiel, das ja am 31. März jetzt ausgelaufen ist. Dazu aber dann im Anschluss, jetzt aber zunächst das Interview. Schön, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Herzlichen Dank. Heute habe ich einen ganz speziellen Gast für euch im Podcast für Schutz und Sicherheit. Er ist 2008 nach China gegangen, um dort in der privaten Sicherheit tätig zu werden. Hallo, Herr Liebler.
Hallo, Herr Sitzmann, ich grüße Sie.
Ja, das war jetzt natürlich nur eine kurze Vorstellung von Ihnen. Stellen Sie sich doch selber mal privat und was Sie da beruflich machen vor.
Das mache ich sehr gerne. Also mein Name ist, wie schon gesagt, Armin Liebler. Ich bin 39 Jahre alt, verheiratet, habe zwei Kinder, eine 8-jährige Tochter, einen Sohn, der nächste Woche 1 Jahr alt wird. Meine Familie lebt in Deutschland. Da fallen keine Schulgebühren an und die Großeltern haben auch noch ein bisschen was von Ihnen und ich bin hier relativ viel unterwegs auf Reisen. Ich arbeite hier in China für ein Deutsch-Schweizer Facility Management Unternehmen namens GSN Property Services als General Manager für den Bereich Peking und bin zugleich der Head of Center of Competence am Security und Fire Safety.
Okay, also Brandschutz auch mit dabei.
Ja.
Wie kommt man denn auf die Idee, nach China in den privaten Sicherheitsdienst zu gehen?
Das war ein relativ langwieriger Prozess. Ich hatte mir das mehrere Jahre, bevor ich nach China gegangen bin, schon überlegt, dass ich gerne mal ins Ausland gehen würde. Hatte zuletzt auch 5 Jahre bei der US Army, bei Securitas gearbeitet im Sicherheitsbereich, was den Englischkenntnissen nicht abträglich war. Und hatte mir dann eben überlegt, da ich ja verheiratet bin und da meine kleine Tochter damals schon auf dem Weg war, dass ich ganz gerne in ein Land gehen würde, das zum einen wirtschaftlich aufstrebend ist, also das eine gute wirtschaftliche Entwicklung nimmt, zum anderen in ein Land, in dem Frauen gleichberechtigt mit Männern behandelt werden, weil ich ja mit Ehefrau und Tochter auswandern wollte, und ein Land, das uns Deutschen gegenüber eher freundlich gesonnen ist. Da anhand dieser Kriterien war eigentlich China eine naheliegende Wahl.
Bleibt nicht mehr viel übrig, ja.
Ja.
Wie sind Sie denn überhaupt in die private Sicherheit gekommen?
Also ich habe ursprünglich mal eine Ausbildung zum Kaufmann für Bürokommunikation gemacht, nach einer mittleren Reife an der Wirtschaftsschule. Habe dann einige Jahre als Kaufmann in verschiedenen Unternehmen gearbeitet. Habe im Jahr 2002 eine Stellenausschreibung für Sicherheitskräfte, für Securitas, für den US-Auftrag, also für die Bewachung der US Army-Einrichtungen, gelesen, habe mich dort eigentlich mehr Interesse halber mal beworben, bin dann natürlich prompt genommen worden, habe dann damals meine Unterweisung, durch den Herrn Dirk Fricke, der war damals noch bei der Siemens AG, erhalten, der hat mich relativ inspiriert, habe danach nach der Unterweisung noch ein paar Worte mit ihm gewechselt. Habe dann 7 Jahre bei der Firma Securitas eben für diesen US-Auftrag gearbeitet. Habe mich da relativ gut entwickelt, in der Zeit dann auch meinen Meister für Schutz und Sicherheit gemacht. Ja, so kam das. Also erst eher durch Zufall
Wie bei den meisten.
reingekommen, genau, als
Wie bei den meisten.
Quereinsteiger und dann gemerkt, dass es mir eigentlich liegt, dass es mir auch gefällt, die Arbeit, und dass es interessant ist, dass man da auch gute Entwicklungsmöglichkeiten hat und bin dann dabei geblieben.
Was sind denn so die Unterschiede jetzt private Sicherheit in Deutschland oder für Securitas und jetzt hier in China?
Oh, da gibt's viele Unterschiede. China ist ein Land, das sich in vielen Bereichen immer noch stark entwickelt und auch noch viel Nachholbedarf hat. Manche Bereiche entwickeln sich schneller, andere Bereiche entwickeln sich vielleicht etwas langsamer, beispielsweise der Bereich Brandschutz, der Bereich Arbeitssicherheit. All das sind Sachen, wo die Entwicklung in aller Regel nicht mit der generellen wirtschaftlichen Entwicklung Schritt halten kann. In China sind viele Dinge noch unregulierter als in Deutschland. Auch das Ausbildungssystem für Sicherheitskräfte ist noch viel stärker polizeilich oder militärisch geprägt. Also es gibt im Bereich private Sicherheit kein mit uns vergleichbares Ausbildungssystem, wie auch in vielen anderen Berufen. Alleine eine Sicherheitsüberprüfung zu machen für eine Sicherheitskraft ist viel anspruchsvoller, weil China natürlich deutlich größer ist als Deutschland und weil solche Sachen dadurch teilweise schwerer zu überprüfen sind. Auch ist der Beruf als Sicherheitskraft hier sozial nicht unbedingt an oberster Stelle eingestuft.
Wie in Deutschland?
Ja. Genau. Aber das bedeutet natürlich auch, dass man aufpassen muss, dass man sich keine schwarzen Schafe an Bord holt.
Haben Sie so eine grobe Zahl, was es an privaten Sicherheitsmitarbeitern in China gibt? Wie viele?
Also in komplett nicht, aber ich kann Ihnen mal nur, um Ihnen die Relation zu verdeutlichen, einige Zahlen nennen. Wenn Sie davon ausgehen, dass eine Firma Securitas, ich glaube in Deutschland, um die 12.000 bis 14.000 Mitarbeiter hat und schon eine von Deutschlands größten Sicherheitsfirmen ist, dann haben Sie hier beispielsweise eine halbprivatliche, halbstaatliche Firma wie Shanghai Security Services, die nur in Shanghai aktiv sind. Das ist ein weiterer Unterschied. Es gibt hier kaum landesweit agierende Sicherheitsfirmen, die also nur in Shanghai und Stadtbereich aktiv ist, die 90.000 Mitarbeiter haben.
Wahnsinn.
Nur mal Deutschland, die Ordnung.
Ja, in Deutschland soll es ja so 2.200, 20.000 Mitarbeiter generell überhaupt geben. Und dann ist in einer Firma 90.000 schon irre.
Das sind schon Dimensionen.
Auch von den Einwohnern her ist es ja leicht unterschiedlich. Ja.
Ja.
Auch von der Größe her. Gut, was gefällt Ihnen an der Tätigkeit? Was finden Sie jetzt nicht so toll dort in China?
Generell gefällt mir an meiner Tätigkeit, dass sie vielseitig ist, dass sie fordernd ist, dass sie gute Entwicklungsmöglichkeiten auch für Quereinsteiger oder gerade vielleicht auch für Quereinsteiger bietet, dass man ein sicheres Auskommen hat, guten Verdienst und relativ großen Gestaltungsspielraum. Gerade wenn man ein bisschen aufsteigt in eine höhere Position, kann man durchaus einiges gestalten. Und das sieht man auch, wenn man bei verschiedenen Projekten dorthin kommt. Da sieht man schon, welcher Kunde welche Qualitäten hat, auch anhand dessen, wie die Sicherheit dort aufgesetzt ist im Projekt. Was mir hier in China besonders gut daran gefällt, ist, dass ich hier teilweise wirklich noch Pionierarbeit leisten kann. Und das ist eine Sache, da kann ich mich gar nicht glücklich genug darüber schätzen, dass ich damals nach China gekommen bin, weil ich mittlerweile hier Sachen machen darf oder Projekte machen darf, zu denen ich in Deutschland wahrscheinlich niemals, zumindest nicht in dem relativ jungen Alter von damals 30 Jahren, als ich nach China gekommen bin, Gelegenheit gehabt hätte. Beispielsweise Brandschutzunterweisungen, Sicherheitsunterweisungen für verschiedenste Botschaften, für Botschaften Schweiz, Deutschland, Frankreich durchzuführen, da auch teilweise im Krisenmanagement ein bisschen unterstützen, mitzuwirken, teilweise auch für die Headquarter von wirklich großen deutschen Unternehmen Projekte und Sachen aufzusetzen. All das sind Dinge, auf die man in Deutschland vielleicht mal hoffen kann, wenn man im Bereich Sicherheit gut unterwegs ist und wirklich mehrere Jahrzehnte Erfahrung hat und dann vielleicht mal mit 50, 60 als Sicherheitsberater solche Sachen machen kann. Und das ist mir hier teilweise wirklich zugeflogen oder geradezu aufgedrängt worden, weil eben niemand anders da ist mit den entsprechenden Qualifikationen. Also das gefällt mir sehr gut hier an meiner Tätigkeit, dass ich wirklich ein breites Spektrum kennenlerne und mich wirklich voll in meiner Arbeit verwirklichen kann. Auch dank meines Chefs, wie ich erwähnen muss, der mir da wirklich Freiheiten gibt, weil es natürlich auch gut für unser Unternehmen ist, gut für die Reputation von unserem Unternehmen ist, wenn wir eben solche Mehrwertleistungen mit anbieten können.
Wie läuft es mit der Sprache? Ich kann mir vorstellen, dass speziell mit den Schriftzeichen und so, dass es natürlich sehr schwierig ist, da reinzukommen.
Die Sprache, also ich sage immer, ich spreche Taxi-Chinesisch. Das bedeutet, ich kann ein Taxi dirigieren und ich kann es auch bezahlen.
Gut.
Kann auch Essen bestellen etc. Also all die Sachen des normalen Lebens geht, mit Händen und Füßen, auch mit Menschen, die nicht englischsprachig sind. Im beruflichen Alltag haben wir verschiedene Arten von Kunden. Wir haben zum einen relativ viele Botschaften, die sprechen natürlich alle Englisch, die Kunden dort. Wir haben relativ viele größere ausländische Industrieunternehmen, auch da sprechen die Kunden in aller Regel Englisch. Und ansonsten habe ich auch eine Assistentin, eine Chinesin, die mir eben beim Übersetzen hilft, mit der ich dann Englisch spreche und die dann ins Chinesische übersetzt, wenn ich zum Beispiel mit Zulieferern oder Subcontractern von uns verhandeln muss, zu Unternehmern.
Gab es schon gefährliche Situationen? Gab es lustige Situationen?
Gefährliche Situationen, es ist eine andere Art vielleicht von Risiko, als man in Deutschland hat. Generell ist die Situation für Ausländer in China sehr sicher. Es gibt hier kaum Gewaltkriminalität gegen Ausländer. Da gibt es nur ganz, ganz wenige Fälle, von denen ich mal gehört hätte. Und da waren da meistens die Ausländer auch nicht ganz unschuldig dran. Solange man sich von den üblichen Gefahrenbereichen, Prostitution, Glücksspiel und Rausch fernhält, kann einem hier eigentlich nichts passieren. Also da würde ich mich in Berlin oder in Frankfurt in der Nacht deutlich, deutlich unsicherer fühlen als hier in Peking oder auch in Shanghai. Aufgrund meiner Tätigkeit habe ich hier teilweise Situationen, dass ich in Arbeitskämpfen vielleicht helfe zu verhandeln oder dass man teilweise auch Fälle hat, wo ein Mitarbeiter oder auch ein Mitarbeiter vom Kunden zu Tode kommt, aufgrund von einem Wegeunfall oder aufgrund von einem Arbeitsunfall, wo man dann versucht, ein bisschen bei den Verhandlungen zu helfen. Das beinhaltet teilweise einige Risiken, weil die Rechtssicherheit doch noch nicht so groß ist hier im Vergleich zu Deutschland. Das bedeutet, Situationen, wo man in Deutschland beispielsweise, wenn man einen Mitarbeiter freisetzt, sagen würde, okay, gut, wenn du der Ansicht bist, dass das nicht gerechtfertigt ist, dann geh bitte zum Arbeitsgericht und die werden das dann feststellen oder auch nicht. Und wenn der Mitarbeiter dann Ärger machen würde, dass er sich beispielsweise in die Bürotür setzen würde oder ins Büro reinsetzen würde und nicht gehen wollen würde oder seine Familie anrufen würde und sich dann mit der ganzen Familie oder am besten noch mit dem ganzen Dorf in die Fabrik einfahrt, ins Büro, wie auch immer setzen würde, dann würde man in Deutschland halt die Polizei rufen und damit wäre die Sache ganz schnell erledigt. Das funktioniert hier nicht ganz so, weil hier immer polizeilicherseits unterschieden wird zwischen was sind private Angelegenheiten und was sind Sachen, wo die öffentliche Sicherheit und Ordnung bedroht ist. Und nur bei solchen Dingen schreitet hier die Polizei an, nicht bei privaten Disputen oder Angelegenheiten. Das heißt, man muss sich dann überlegen, wie man selber damit klarkommt. Und das ist teilweise relativ anspruchsvoll. Und man muss natürlich auch einschätzen, geht es jetzt um die Butter auf dem Brot oder geht es ums Brot an sich? Sprich, ist das wirklich eine Situation, wo der andere Verhandlungspartner in einer verzweifelten Lage ist und vielleicht sogar was Unüberlegtes tut? Oder ist es eine Situation, wo es ihm nur darum geht, zu versuchen, eben mehr rauszuschinden, als ihm zusteht? Das ist ganz wichtig.
Sehr spannender Einblick. Ja, in der Tat ein sehr spannender Einblick, den uns Herr Liebler hier gewährt hat. Teil 2 dann nächsten Montag. Jetzt aber zu unserem Gewinnspiel aus der Folge 25. Da war ja am 31. März der letzte Bewerbungstag. Die Sachkunde-Lehrgänge sind nicht alle rausgegangen, deswegen gewinnen jetzt noch einen Sachkunde-Lehrgang Robert Herrmann, Katharina Münsch, Frank Wimmers, Klaus Voigt und Alex Lehnen. Herzlichen Glückwunsch, die Gewinner werden dann entsprechend benachrichtigt die Woche. Bei GSS und speziell beim Meister schaut es natürlich ein bisschen anders aus. Da haben wir mehr Bewerber als zu vergebende Lehrgänge. Deswegen müssen wir es da ein bisschen anders machen. Und zwar werden wir es wie folgt machen. Wir fangen mit GSS an. Am Dienstag werde ich das freischalten um 19 Uhr. Und dann können sich alle GSS-Bewerber nochmal auf der Seite vorstellen. Und es gewinnt dann der oder es gewinnen die GSS-Interessenten, die dann die meisten Likes bekommen. Also, Ariane Herrmann, Sven Reinhold, Anke Bienasch, Thorsten Pelkmann, Martin Hoog, Ralf Görlich, Christiane Meiler, Jochen Pink, Jan Langfeld, Viktor König, Sebastian Wolf, Dirk Hock, Michael Fischer, Robert Biebel, Hendrik Heinzel, Robert Fix, Dominik Buchholz, Christoph Held, Nathalie Antanopoulou, Mike Müller, Andy Müller, Ted Greenfinger, Max Stieg und Martin Renner. Alle die sind mit dabei. Und wie gesagt, am Dienstag dann auf der IFS Facebook-Seite nochmal kurz vorstellen, warum man gerade meint, dass man selber den Lehrgang gewinnen sollte. Und das Ganze läuft dann bis Donnerstag 19 Uhr, also 2 Tage lang. Und derjenige, der dann die meisten Likes hat, der oder die gewinnen dann die GSS-Lehrgänge. Dasselbe Spiel machen wir dann eine Woche drauf mit den Meistern. Aber jetzt erstmal GSS Step by Step, dass wir das dann entsprechend hier hinbekommen. Das war's für heute im Podcast für Schutz und Sicherheit. Ich wünsche euch eine schöne Woche und bis nächsten Montag. Das war's vom Podcast für Schutz und Sicherheit, dem Podcast für die private Sicherheit. Mein Name ist Jörg Zitzmann und ich würde mich freuen, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du sie bei Facebook likest und mit deinen Freunden teilst. Und wie immer zum Schluss, wenn du nichts änderst, ändert sich nichts.